2. Mose im Kapitel 23. Letztes Mal haben wir gesagt, dass das Gesetz im Alten Testament im Wesentlichen in zwei Kategorien fällt. Das eine ist das Gesetz Gottes, das sind die 10 Gebote. Das ist das moralische Gesetz Gottes, was im Charakter Gottes verwurzelt ist. Und das gilt für alle Menschen, das ist für alle anwendbar, das gilt noch heute. Und wir finden im Neuen Testament noch einen zweiten Ausdruck, und das ist das Gesetz des Mose. Und das sind diese ganzen vielen einzelnen Gesetzesbestimmungen, die wir letzte Woche begonnen haben anzusehen. Das ist das Gesetz für die Nation Israel, direkt anwendbar, Zivilgesetz, Strafgesetz, religiöse Regeln, aber für uns heute nicht mehr direkt anwendbar. Wir können gute Prinzipien daraus herausglauben, wir können was lernen über Jesus, aber wir setzen es nicht mehr eins zu eins um, Gott sei Dank. Ich bin froh, zumindest diese religiösen Regeln, dass wir die nicht mehr so halten müssen. Jetzt im Kapitel 3 am Anfang haben wir die Gesetze, wo es darum geht, über das Verhalten vor Gericht. Da heißt im Vers 1, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Das ist eine gute Regel, ich glaube, die können wir heute noch umsetzen. Es ist gut, keine Gerüchte weiter zu erzählen. Nicht hinter dem Rücken von jemand anderem negativ über ihn zu sprechen. Im Epheserbrief im 4. Kapitel, im Vers 29 schreibt der Paulus, kein faules Wort oder ein Wort, was runterzieht, ein Wort, das zerstört, komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Also wir wollen aufbauen mit unseren Werken. Und wenn wir Gerüchte weiter erzählen, das gibt niemandem Gnade, das baut er nicht auf, sondern das Gegenteil. Und so, wenn da jemand so ein Geschichtel reindrücken will, von irgendwem anderen, sag einfach, hey, lass uns nicht über den reden, der ist jetzt nicht da. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, sagt uns die Bibel ganz klar, Matthäus 18, dann geh hin und red persönlich mit ihm. Wenn du eine Frage hast, frag ihn persönlich, red nicht über irgendwas, was du von dritter Hand oder zweiter Hand gehört hast, weiter mit jemand anderem. Es ist die Gnade Gottes. Gott sagt, behaltet es in so kleinem Kreis wie möglich, wenn ihr ein Problem oder wenn da Sünde ist zwischen irgendjemandem. Und dann heißt es weiter, du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Steht das in den 10 Geboten? Wurscht, in der Bibel steht, du sollst nicht lügen. Wir sollen Männer und Frauen sein, die einfach die Wahrheit sagen, auf die man sich verlassen kann, die integer sind. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, sagt Jesus. Wir sollen nicht lügen. Vers 2. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Also wir sollen uns auch nicht vom Gruppendruck beeinflussen lassen, sondern Gott will, dass wir einfach die Wahrheit sagen, für die Wahrheit einstehen. Und wenn alle anderen falsch aussagen, sagt der Herr, du sag die Wahrheit. Du schwimmst gegen den Strom. Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Und wir haben Leben in Jesus, wir können gegen den Strom schwimmen. Vers 3, ich glaube, das ist ein Wort vor allem an die Richter. Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Also er sagt, du sollst nicht parteiisch sein als Richter. Wir sollen nicht das Recht beugen oder einen Armen, einen Geringen bevorzugen, weil wir Mitleid haben vielleicht oder wegen seiner sozialen Umstände. Sondern der Herr sagt, richte nach dem, was im Gesetz steht. Und vor dem Gesetz sind alle gleich. Im Vers 6 wird er das Umgekehrte sagen. Da sagt er, du sollst den Armen auch nicht benachteiligen, weil er arm ist und weil er sich vielleicht nicht so helfen kann oder so wehren kann wie einer, der mehr Macht hat. Sondern Gott will einfach Gerechtigkeit, unabhängig von sozialem Status, unabhängig von Reichtum oder macht. Vers 4 ist ein interessantes. Wenn du den Esel deines Hassers, nee, das ist Vers 5, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umher um ihren antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Also du hast einen Feind und seine Kuh rennt vorbei. Es ist einfach in die andere Richtung zu schauen. Vor dir umgelegt, wenn das Auto von jemandem, den du nicht leiden kannst, wenn der das parkt, aber keinen Gang einlegt und das fängt zum Rollen an und rollt die Straße runter, dann versuchst du zu bremsen. Oder? Uns ist das mal passiert. Bei uns in der Straße, da geht es ein bisschen bergab in Breitenfurt in Österreich, wo ich aufgewachsen bin. Und da hat einer seinen VW-Bus geparkt und offensichtlich keine Handbremse angezogen, keinen Gang eingelegt und er hat zu rollen begonnen. Und ich bin mit meiner Mutter gerade im Auto vorbeigefahren oder hinten nachgefahren eigentlich und wir haben uns gefragt, hey, der Vater auf der linken Seite, ist da jemand drin? Und ich bin dann rausgehupft, habe versucht, ihm irgendwie nachzurennen. Dann ist der Typ, den das gehört hat, der ist dann auch schon hinterhergelaufen. War aber schon alles zu spät. Das war eigentlich ziemlich cool. Also, es war wie im Film. Die Straße, die geht so runter und dann kommt so eine Querstraße. Und der VW-Bus, der ist gerade über die Straße drüber und dann bei dem Grundstück, was dort ist, durch den Zaun durchgebrochen und so ungefähr 2 Meter runtergehüpft in den Garten, in die Einfahrt von dem. Das war wie im Film, das war ganz beeindruckend. Aber der Herr sagt, wenn du so ein herrenloses Auto dahin fahren siehst, dann, wenn du es noch aufhalten kannst, dann tu das, auch wenn es dein Feind ist. Vers 5. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Also einer, der dich hasst, der dich wieder nicht ausstehen kann und du fährst auf der Autobahn und plötzlich siehst du ihn da am Bannenstreifen. Und sein Auto ist zusammengebrochen. Hat einen Platten. Soll stehen bleiben und ihm Reifen wechseln helfen. Das heißt, hier hilf ihm, den wieder aufzurichten. Du sollst das Recht eines Armen deines Volkes in seinem Rechtsstreit nicht beugen. Das haben wir schon gehabt. Von einer betrügerischen Angelegenheit halte dich fern. Betrug ist, wenn wir auf Kosten von wem anderen irgendwas verdienen wollen. Irgendeine Linke drehen, sagen wir in Österreich. Kann sein Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug. Gibt es ja alles, ne? Sagt ihr, ich bin da reingefahren oder so und wir teilen uns das Geld. Sagen, ja, aber alle tun es doch. Der Herr sagt, sei anders. Sein Zeugnis, sein Licht in der Welt. Und den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht umbringen. Denn ich werde dem Schuldigen nicht Recht geben. Gott sagt, er wird dem Schuldigen nicht Recht geben. Das gilt für eine Gesellschaft, für eine Kultur, soll es so sein. Wenn einer schuldig ist, wenn einer ein Verbrechen begeht, dann soll er bestraft werden. Dann soll das Konsequenzen haben zur Abschreckung und das ist notwendig. Und das Gesetz soll gerecht angewandt werden. Gott sagt das für eine Kultur, für seine Nation, sagt er das. Ich werde den Schuldigen nicht davonkommen lassen. Für uns als Individuum, als einzelne Personen, als Sünder, handelt Gott anders mit uns. Da rechtfertigt uns Gott. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, macht er uns gerecht. Aber er sagt, für eine Gesellschaft soll es so sein, dass der Schuldige nicht ungestraft davonkommt. Denn wenn das passiert, dann haben wir Anarchie und das ist auch nicht schön. Vers 8, auch sehr aktuell, ein Bestechungsgeschenk nehme ich an. Denn das Bestechungsgeschenk macht Sehende blind und verdreht die Sache der Gerechten. Also lasst euch nicht bestechen. Und das ist oft schwierig, besonders in bestimmten Branchen. Ich hatte in Österreich einen Freund, der hat als Baupolier gearbeitet. Und das war schwierig für ihn. Er hat gesagt, das ist an der Tagesordnung. bei diesen Projekten, da wird einfach bei der Vergabe wird bestochen, Rechnungen gefälscht und alles Mögliche, das ist normal. Aber er war ein Christ und er hat gesagt, nein, macht er nicht mit. Und ist dadurch sehr angefeindet worden. Aber auf lange Sicht hat es sich ausgezahlt, weil sein Chef dann gemerkt hat, hey, der ist ehrlich, dem kann ich vertrauen und hat ihm letztendlich dann die ganze Kasse anvertraut, die ganze Buchhaltung. Aber es war nicht einfach für ihn, also der hat da sehr gelitten drunter. Und es ist oft nicht einfach für den Herrn, für die Wahrheit gerade zu stehen. Vers 9. Und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es dem Fremden zumute ist. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Gott hat letzte Woche schon dasselbe gesagt. Oder was Ähnliches. Ihr seid Fremde gewesen, ihr wisst ja, wie das ist. Ausländer, Immigranten. Und so sollst du den Fremden nicht bedrücken oder unterdrücken. Gott wiederholt es hier. Und wenn Gott Dinge wiederholt, sind sie meistens wichtig, weil Gott verschwendet keine Worte. Es ist kein sehr dickes Buch, die Bibel. Wenn Gott was wiederholt, dann ist es immer wichtig. Gott will nicht, dass wir Vorurteile haben gegen Ausländer. Ich bin auch ein Ausländer. Gott will das nicht, dass wir Vorurteile haben. Ich habe eine Geschichte gehört von den Chinesen und einem Juden, die zufällig zusammengekommen sind in einem Restaurant. Der Chinese ist dort gesessen, hat gegessen und der Jude ist dazugekommen, hat auch zu essen begonnen. Und plötzlich sieht der Chinese, wie der Jude so ganz rot wird im Kopf und wie ihm so der Zorn richtig in den Kopf steigt und der Jude langt drüber und haut den Chinesen eine runter. Und der Chinese sagt, was war das? Wofür war das jetzt? Und der Jude hat gesagt, das war für Pearl Harbor. Und der Chinese hat gesagt, was habe ich damit zu tun? Ich meine, ich bin eine Generation später und außerdem, das waren die Japaner. Und der Jude hat gesagt, Japaner, Chinesen, Taiwanesen, für mich alles dasselbe. Haben sich wieder hingesetzt und weitergegessen. Kurze Zeit später steigt dem Chinesen so der Zorn in den Kopf, wird hochrot und langt drüber zu dem Juden und haut dem Juden eine runter. Und der Jude sagt, wofür war das jetzt? Der Chinese hat gesagt, das war für die Titanic. Und der Jude sagt, was habe ich mit der Titanic zu tun? Ich meine, das war ein Eisberg. Der Chinese sagt, Steinberg, Goldberg, Eisberg, ist alles dasselbe für mich. Der Herr will nicht, dass wir Vorurteile haben. Der Petrus hat gesagt, wir alle waren einmal Fremde bezüglich der Verheißungen Gottes. Aber Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe hat uns hineingenommen in sein Reich, hat uns aufgenommen in seine Familie. Vers 10. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, damit die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du es mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaum oder Ölbaumgarten halten. Es ist nicht nur für die Landwirtschaft hier. Wir kennen das Prinzip, dass es gut ist, mal ein Feld ruhen zu lassen, dass ich das erholen kann. Sondern das war eine Art der Versorgung für die Armen. Und ich denke, es ist interessant, als Soziologe denke ich über so komische Sachen nach. Ich denke, es sind interessante Prinzipien drin, wie eine Fürsorge für Arme aussehen kann. Wie Gott es geregelt hat in seiner Nation. Das ist ganz interessant, das war offensichtlich eine lokale Sache. Jeder hat sein Feld brach liegen gelassen. Es war eine private Sache. Und die bedürftige Person, der Arme, der war beteiligt daran. Der musste selbst hingehen und musste arbeiten, musste sich sein Essen selber abernten. Ähnliches Prinzip auch mit dieser Nachlese, wo der Herr sagt, wenn du ein Feld aberntest, dann sollst du nicht zweimal durchgehen, sondern die Armen dürfen dir nachgehen und dürfen nachlesen. Habe ich ganz interessant gefunden, ganz interessante Prinzipien vielleicht. Vers 12. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Das ist ein gutes Prinzip, ich glaube heute noch. Sechs Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen. Und nicht nur für uns selbst. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ah, ich brauche keine Ruhe, ich habe so viel Energie, es macht mir nichts aus, da voll durchzupowern, voll durchzuhackeln. Aber es ist auch um die Leute, die um dich rum sind. Um deren Willen. Um dein Rind, dein Esel, dein Auto. Dein Traktor und dein Sohn, deine Magd und der Fremde. Das ist gut auszuruhen. Ich glaube, wir müssen im Neuen Bund, im Neuen Testament nicht mehr den Sabbat halten. Wo der Herr gesagt hat, sechs Tage arbeiten und dann kommt der Sabbat, den sollst du mir heiligen. Das ist erfüllt in Jesus. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus unsere Sabbatruhe ist oder dass unsere Sabbatruhe in Jesus ist. Im Alten Testament haben die Leute sechs Tage gearbeitet und dann kam der Sabbat, dann kam die Ruhe. Für uns im Neuen Bund ist es umgekehrt. Wir erfahren zuerst Gottes Gnade, Vergebung durch Jesus, Gemeinschaft mit Gott, diese Ruhe und dann fangen wir an zu arbeiten. Dann fangen wir an, Werke zu tun für ihn. Und so glaube ich, wir müssen immer den Samstag heiligen oder unbedingt am Samstag ruhen. Aber ich glaube, das Prinzip ist noch immer gut. Und es macht Sinn, wenn Gott sagt, sechs Tage arbeiten, einen Tag Ruhe. Gott kennt uns und er weiß, was wir brauchen. Vers 13. Habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen. Er soll in deinem Mund nicht gehört werden. Gott sagt, du sollst so auf den Herrn fixiert sein. Die Götzen von den anderen sollen dir so ferne sein, dass du sie nicht einmal in den Mund nimmst. Dass du sie nicht einmal aussprichst, dass du nicht einmal dran denkst. Was sind die Götzen heute? Der Mammon, Materialismus, Ego, Ansehen, Sex. Soll nicht mal drüber reden, über manche von diesen Dingen. Wie gesagt, was wir sagen, das soll aufbauend sein und nicht runterziehen. Ein gutes Prinzip hier. Es soll nicht mal in deinem Mund gehört werden, den Namen dieser anderen Götter. Es soll gar kein Thema sein für uns, diese Götzen. Wir wollen auf den Herrn fixiert sein, auf den Herrn ausgerichtet sein, mit ihm leben und uns nicht ablenken lassen. Vers 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Das war der erste Monat. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst, und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Dreimal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Wir haben drei Feste hier. Das erste Fest war das Fest der ungesäuerten Brote, beziehungsweise das Passafest. Waren eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, haben sie aber immer gemeinsam gefeiert. Das war März, April, das war zu Ostern. Und klar, sie haben sich dann den Auszug aus Ägypten erinnert. Das nächste Fest, was verpflichtend war für alle Männer hier, war zu Pfingsten, das war 50 Tage später. Und das Pfingstfest, das war ein Erntedankfest. Da haben sie den Winter Weizen geerntet. Das war das Pfingstfest. Und dann gab es das Laubhüttenfest im September, Oktober. Das war auch mit ein Erntedankfest für die Sommerernte. Oder die Ernte, die im Herbst eben geerntet wurde. Ich fand interessant den Vers 15. Das heißt, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Wir sollen nicht mit leeren Händen vor den Herrn kommen. Manchmal kommen wir mit der Einstellung, oh Herr, ich will was kriegen von dir. Und das ist okay, der Herr will uns segnen. Aber wir wollen nicht nur mit der Einstellung kommen, sondern auch mit der Einstellung, Gott, ich will dir was geben. Ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir von meiner Zeit, von meinem Besitz, meinen Lobpreis, meine Willigkeit, dir zu dienen geben. Und so, wenn ich zu dir komme, ist das auch was Aktives von meiner Seite her. Ich möchte nicht nur da sitzen und von dir empfangen, sondern ich möchte mich auch dir hingeben und mich dir opfern. Vers 18. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit Gesäuerten darbringen und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Geht hier im Kontext, denke ich, noch um das Passafest. Die durften keinen Sauerteig verwenden und es durfte auch nur, was sie gegessen haben, bis zum nächsten Tag aufgehoben worden werden von dem Opfer. Sauerteig war ein Bild für Sünde oder ist in der Bibel immer ein Bild für Sünde. Wenn wir das auf uns heute umlegen, Jesus hat gesagt, wenn du zum Altar gehst und dein Bruder hat was gegen dich, dann geh zuerst zu deinem Bruder und versöhn dich mit ihm. Räum diese Sünde aus, die zwischen dir und Gott steht, bekenn sie Gott, aber räum sie auch mit deinem Nächsten aus. Und dann komm zum Altar und dann bete an. Gott möchte, dass wir versöhnt sind. Das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Das Beste, das was du zu Beginn der Ernte abgeerntet hast. Gott hat die erste Priorität. Wenn du den Lohn auf dein Konto überwiesen kriegst, dann bet, Herr, wie viel willst du davon haben? Und das ist die erste Priorität. Wir bringen dem Herrn nicht das Letzte, was noch irgendwann überbleibt. Das nächste ist ein sehr interessantes, du sollst dein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Was in aller Welt ist das? Das bezieht sich auf eine dieser heidnischen Praktiken. Zu Ostern, wo die Juden das Passafest gefeiert haben, wir haben heute noch diese Traditionen mit den Osterhäschen und den Eiern. Das waren alles so Fruchtbarkeitskulte, Fruchtbarkeitsriten. Und ein solcher Ritus war eben ein Böckchen in der Milch seiner Mutter zu kochen. Wovon haben sie sich Fruchtbarkeit erhofft? Das war eine Art, wie sie die Götter bestochen haben. Ich koch das Böckchen und dann wird meine Frau schwanger. Oder irgendwie so. Und was der Herr hier macht, er sagt, beteiligt euch nicht an diesen heidnischen Praktiken. Haltet euch fern von dem, von diesem Götzendienst. Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Ich glaube, es spricht hier von dem Engel des Herrn, den wir im Alten Testament sehen. Wenn immer wir im Alten Testament den Engel des Herrn sehen, das ist Jesus. Das ist eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament. In Vers 21 heißt es, er wird euer Vergehen nicht vergeben. Wer kann Sünden oder Vergehen vergeben? Das kann nur Gott, das kann nicht irgendein Engel. Und so glaube ich, dass dieser Engel Jesus ist. Als die Israeliten in das verheißene Land eingezogen sind, Josua war der Führer, da ist Josua diesem einem leuchtenden Mann da begegnet und Josua hat gesagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er hat gesagt, ich bin der Oberste der Herrscharen des Herrn. Und dann hat sich Josua niedergeworfen und hat ihn angebetet. Und viele glauben, dass auch das eine Erscheinung von Jesus war im Alten Testament. Gott hat hier Wort gehalten, er hat gesagt, er wird sie in das Land bringen. Und er war genau dort, als Josua in das Land eingezogen ist mit dem Volk. Und Gott sagt hier, gehorcht ihm, widersetzt euch ihm nicht, er wird euch leiten. Das verheißene Land, geistlich gesehen, das verheißene Land ist ein Bild für unser Leben im Geist, für unser siegreiches Leben, wo wir das Fleisch überwinden und nicht mehr so die Christen sind, wo es auf- und abständig geht, sondern wo wir mehr und mehr Sieg gewinnen über unser Fleisch, über die Welt. Die Kanaaniter oder diese Völker hier, das wäre unser Fleisch, diese Riesen unseres Fleisches, was immer das ist, womit du Probleme hast. Ob das Zorn ist oder Habgier oder Furcht oder Lust oder Bitterkeit, diese Riesen des Fleisches, diese Bereiche, wo unser Fleisch uns gefangen hält. Das ist das, was wir überwinden wollen. Josua ist ein Bild für Jesus. Josua heißt eigentlich Jesus. Das war der alttestamentliche Name für Jesus. Das ist derselbe Name. Und Jesus ist natürlich der, durch den wir unser Fleisch besiegen. Durch den wir siegreich sind. Der uns in das verheißene Land, in diese Ruhe, in dieses Leben im Geist reinbringt. Mose ist ein Bild für das Gesetz. Und das Gesetz oder Mose konnte das Volk Israel nur bis an die Grenze des Landes bringen. Aber es konnte sie nicht reinbringen. Im Neuen Testament steht, dass das Gesetz unser Zuchtmeister auf Jesus hin ist, auf Christus hin, im Galaterbrief. Das ist das, was uns zu Jesus treiben soll, weil wir das Gesetz lesen und verzweifelt werden und sagen, ich bin schuldig, ich habe es nicht gehalten. Ich kann das nicht halten. Soll uns zu Jesus hintreiben. Und so das Gesetz, oder Mose hat sie nur bis zu die Grenze bringen können, aber dann Josua, der ein Bild für Jesus ist, hat sie in das verheißene Land reingebracht. Wir können das Gesetz nicht halten, wir können nicht aus eigener Kraft heilig leben. Wir brauchen Jesus. Wir müssen auf ihn vertrauen. Und auf das, was er am Kreuz für uns getan hat, und auf das, was er in unserem Herzen tut, durch seine Gnade, durch seine Kraft, können wir überwinden und Sieger werden. Vers 24. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen. Also sollst am Sonntagmorgen nicht unterm Auto liegen, statt in den Gottesdienst zu kommen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun. Die Taten werden bildlich gesehen wieder die Werke des Fleisches. Sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Gedenksteine, andere Übersetzung der Kultsteine, das wäre bildlich einfach für diese Dinge, die uns verführen, was immer das ist. Und er sagt, du sollst sie niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Das kann praktisch heißen, dass du den Fernseher aus dem Fenster werfen musst. Oder was immer dein Problem ist, wenn du ein Problem mit Alkohol hast, den Alk aus dem Keller räumen, wegschaffen einfach. Die Dinge, die uns zu versuchen werden. Vers 25. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreibt. Im Römerbrief im 8. Kapitel steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand, wenn Gott mit uns ist. So zählt er hier all diese Segnungen auf, die der Herr tun wird, mit denen er sie segnen wird. In seiner Gerechtigkeit. Und mach Gott zu deiner ersten Priorität, dien ihm, und dann all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden, hat Jesus gesagt. Vers 29. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Wie bringt Gott Sieg in unserem Leben? Er macht es so wie hier bei den Israeliten. So Stück für Stück, nach für nach werde ich sie von euch vertreiben. Wir erhalten als Christen keine sofortige Vollkommenheit. Es ist keine Instant-Sache, die man irgendwo reinfüllt und dann bin ich heilig, dann bin ich vollkommen. Ich muss nicht nur mit meinem Fleisch ringen. Das passiert nicht. Oft geht es nicht so schnell, wie ich hoffe. Oft dauert es länger. Aber ich glaube, der Herr will hier einige von diesen Feinden übrig lassen, damit wir lernen zu kämpfen, damit wir nicht bequem werden, uns zurücklehnen und sagen, ich muss nichts mehr tun. Im Psalm 23 heißt es, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das ist das, was der Herr tun will. Du bist auf dem Schlachtfeld, du kämpfst und plötzlich Sauerbraten. Und der Feind steht genau dort. Aber der Herr, du schaust in die andere Richtung und der Herr hat dort einen Tisch und sagt, komm, setz dich nieder, ruh dich aus, iss. Dort will uns der Herr hinbringen. Nicht, dass wir nicht mehr kämpfen müssen, solange wir leben, bis wir in den Himmel kommen, werden wir kämpfen müssen. Und der Herr will uns lehren zu kämpfen. Das ist ein Grund, warum es diese Schwierigkeiten in unserem Leben gibt. Aber der Herr will uns auch einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereiten. Dass wir seine Ruhe haben, seinen Frieden. Einfach in seiner Gnade ruhen. In Jesus. In diesen ganzen Umständen. Nicht nur, wenn alles einfach ist, wenn alles leicht ist, sondern im Angesicht unserer Feinde. Dass wir ruhen können. Vers 30 sagt er, nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Gott will, dass wir in diesem Prozess des Einnehmens, des Kämpfens, wo er diese Feinde aus unserem Leben vertreibt, wo er uns Sieg geben will über diese Dinge unseres Fleisches, er will, dass wir da reifen, dass wir wachsen durch diese Zeit. Sagt, ich will sie nach und nach vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Wenn wir mit Dingen kämpfen oder wenn Gott auch Schwierigkeiten jetzt allgemeiner in unser Leben bringt, dann lässt Gott es oft zu, damit wir wachsen können, damit wir reifen können. Wenn alles einfach, wenn alles glatt geht, da wachsen wir meistens auch nicht viel. Dann werden wir bequem, lehnen uns zurück. Der Herr will, dass wir wachsen. Und er lässt nie mehr zu, als wir ertragen können, sagt er uns. Und oft gibt uns der Herr auch nicht sofortigen Erfolg. Wenn wir einen neuen Dienst anfangen oder ein neues Geschäft anfangen oder was immer. Oft gibt uns der Herr diese Dinge, gibt uns Sieg, wenn wir das so nennen wollen, Schritt für Schritt, nach und nach. Er möchte, dass wir erst reifen, damit wir erst lernen. Ich möchte uns vorbereiten, damit wir mit dem Erfolg umgehen können. Wenn der Herr uns sofort Erfolg geben wird, wir würden das vielleicht gar nicht verkraften. Und davor will er uns bewahren. Oft ist Erfolg eine größere Versuchung als Misserfolg. Und so bereitet der Herr uns vor. In Vers 31, und ich werde deine Grenze festsetzen. Sie soll reichen vom Schilfmeer bis an das Meer der Philister, das wäre das Mittelmeer. Und von der Wüste bis an den Strom, das wäre der Euphrat. Denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, sodass du sie vor dir vertreiben wirst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen und dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Nee, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Ich brauche eine Brille. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. In Vers 32 sagt der Herr, du sollst mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Du sollst keine Kompromisse eingehen. Mit der Welt oder mit dem Fleisch. Kompromisse schließen. Naja, versuchen immer an der Grenze zu gehen. Versuchen, ja, doch irgendwas von dem alten Leben mitzunehmen oder von dem, was alle machen oder was gegen Gottes Wille ist. Sag keine Kompromisse mit der Welt oder dem Fleisch. Vers 33. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Das war ein Grund, warum der Herr den Auftrag gegeben hat, diese Völker auszurotten, sie rauszuwerfen aus ihrer Mitte, damit sie nicht zur Sünde verführt werden von ihnen. Und das ist ein gutes Prinzip für uns, dass wir Dinge, die uns verführen würden in unserem Leben, dass wir die einfach loswerden. Vielleicht, weiß nicht, was es sein kann, vielleicht Filme oder Orte, wo ich nicht mehr hingehe oder Menschen, mit denen ich mich nicht mehr treffe, mich einfach nicht in Situationen begebe, wo ich weiß, hey, da bin ich schwach, das ist ein schwacher Punkt in meinem Leben, da könnte ich in Sünde fallen. Also diese Situationen vermeid. Das heißt, du sollst sie raus, soll nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. Interessant, das Volk Israel hat beides getan und es ist ihnen zur Falle geworden. Ein bisschen später werden wir sehen mit den Jebusitern, wo sie sind eigentlich reingelegt geworden, betrogen worden, die sie nicht vertrieben haben, mit denen sie einen Bund geschlossen haben. Und die Völker, die sie nicht ausgerottet haben, haben sie auch verführt. Und sie haben anderen Göttern gegeben. Kapitel 24, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu. Aaron, das wird mal der hohe Priester sein. Nadab und Abihu waren Abihu. Ich werde meinen Sohn nie Abihu taufen. Das waren seine Söhne. Und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm hinaufsteigen. Also nur Mose ist raufgestiegen und der Aaron und seine Söhne und die Ältesten, die haben nur von der Ferne angebetet. Nur Mose durfte hinaufsteigen vor den Herrn. Später war es nur der Hohepriester, der im Heiligtum oder im Tempel in das Allerheiligste reingehen durfte. Einmal im Jahr, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Aber dann ist Jesus gekommen und der Vorhang war zerrissen. Und wir können jetzt mit Freimut vor den Thron Gottes treten, sagt uns der Hebräerbrief. Und wir können diese Gemeinschaft, diese Intimität mit Gott genießen. Wir können so nah, wie es möglich ist, zu Gott kommen. Wegen dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aber manchmal, da wissen wir das und wir glauben das, dass wir das tun können. Und unsere Theologie ist richtig, wir haben es im Kopf. Aber wir fühlen uns trotzdem so, dass wir nur von der Ferne anbeten. Es ist so gefühlsmäßig nicht da. Und wenn wir zum Beispiel Lobpreiszeit haben, Anbetungszeit. Manchmal spüre ich total die Gegenwart Gottes und das ist total schön und total gut, wenn diese Emotionen da sind und wenn wir das spüren. Aber manchmal sind die Emotionen nicht so da. Und das ist okay. Das ist okay. Ich singe trotzdem dieselben Worte. Ich rede trotzdem zum Herrn. Ich bete trotzdem Gott an. Es ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Es geht letztendlich nicht darum, dass wir uns gut fühlen, sondern Wir beten an, weil der Herr würdig ist, angebetet zu werden. Der allmächtige große Gott. Und er hat so viel für uns getan, haben wir gesungen. Er hat alles für uns getan. Jesus hat alles für uns gegeben. So ist Gott würdig, dass wir ihn anbeten. Ob ich es fühle oder nicht, Gott ist würdig. Und wir haben auch verschiedene Persönlichkeiten. Manche Personen sind mehr emotional, manche sind sehr gleichmäßig. Da sind nicht so viele Emotionen und auch nicht so viele Schwankungen da. Meine letzte Freundin, die war so eine total emotionale. Und oft wir haben gemeinsam Anbetung und den zum Herrn gesungen und da war eine Begeisterung da und sie konnte so mit vollen Emotionen und so. Und ich habe sie manchmal beneidet. Ich habe gedacht, ach ja, ich wünschte, ich könnte das so tief fühlen oder so dich so nah spüren, wie sie das tut. Aber dann, wenn es ihr schlecht gegangen ist, dann war sie auch viel tiefer unten, als ich jemals runterfall. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, das ist schon okay so. Und das ist okay, verschiedene Persönlichkeiten, auch verschiedene Stile. Manche Gemeinden haben emotionaleren Lobpreis, manche haben weniger emotionalen. Das ist okay. Wichtig ist, dass wir den Herrn anbeten. Darum geht's. Wir beten ihn an, weil er würdig ist und weil er es wert ist. Und wir wollen nicht auf andere Gemeinden oder runterschauen oder andere Menschen, weil die mehr emotional sind als wir oder weniger. Ja, darum geht's halt. Wir beten alle Gott an, darum geht's. Es geht nicht um Stil oder Gefühle, sondern es geht darum, wer Gott ist. Und Gott ist Gott. Und deswegen ist er würdig, dass wir ihn anbeten. Vers 14. Blödsinn. Ich habe die falsche Seite hier. Vers 3 sind wir natürlich. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtssatzungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Kein Mensch kann alle Gebote halten. Das war das Problem des Gesetzes. Die Bibel sagt, das Gesetz kann niemanden vollkommen machen. Römerbrief, 3. Kapitel. Alle Menschen sind zu kurz gekommen, kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes, an diese Forderungen des Gesetzes. Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Sagen sie sogar noch, sie wollen gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Gott hat den Bund geschlossen mit seinem Volk. Das war dieser alttestamentliche Bund. Der war begründet darauf, dass sie die Gebote halten. Sie haben gesagt, ja, wir wollen alle halten und wir wollen alles tun und wir wollen gehorchen. Aber natürlich haben sie es nicht geschafft. Wir sehen, bevor das Volk Israel ins verheißene Land kommt, wo sie auf diese beiden Berge hinaufgehen, sie teilen sich auf und von einem Berg wird der Fluch gelesen vom Gesetz, wenn sie das Gesetz nicht halten, vom anderen Berg der Segen vorgelesen, wenn sie das Gesetz halten. Und sie haben es nicht gehalten und der Fluch ist eingetreten. Sie sind zerstreut worden in alle Nationen und so weiter. Das war der alte Bund. Der war abhängig, dass das Gesetz gehalten wurde. Der war abhängig von der Treue des Volkes, das Gesetz zu halten. Gott sei Dank leben wir im neuen Bund. Der ist nicht mehr davon abhängig, dass wir Gebote oder Gesetze einhalten. Nicht mehr von unserer Treue abhängig, sondern der neue Bund ist von Gottes Treue abhängig. Und er versagt nie. Gott sei Dank. Es geht nicht mehr darum, was ich tue, sondern es geht um das, was Gott, was Jesus bereits getan hat für mich. Diese Rechtfertigung vor Gott, dass ich gerecht bin, akzeptiert bin von Gott, dem Vater. Weil Jesus meine Sünden weggenommen hat. Und auch kann ich Segen von Gott erwarten, wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Weil ich Gesetze oder Gebote einhalt, dann muss Gott mich segnen, ne? Wegen dem, was Jesus getan hat. Es ist nicht mehr durch das, was wir tun, sondern durch den Glauben, den wir an Jesus haben. Durch das Vertrauen auf Jesus werden wir gesegnet. Oder werden wir auch gerecht vor Gott. Jesus ist für uns zum Fluch geworden, sodass wir den Fluch selber nicht mehr erfahren müssen. Im Galaterbrief, im 3. Kapitel steht das. Vielleicht schlagen wir das auf gemeinsam. Das sind tolle Verse. Galaterbrief 3, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, also uns, komme, damit wir die Verheißung des Gesetzes durch den Glauben empfingen. Also nicht mehr Gesetz, sondern Glaube, Vertrauen auf Jesus. Der neue Bund. Das, was Jesus getan hat. Zurück im 2. Mose. Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken, hatten Gemeinschaft mit Gott dort. Ha, wie geht das? Sagt die Bibel nicht, niemand kann Gott sehen und leben? Oder im ersten Johannes-Evangelium im ersten Kapitel, im Vers 18, heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn kundgemacht. Niemand hat Gott je gesehen, steht im Johannesevangelium. Hier steht, sie sahen Gott und sie haben vor ihm gegessen und getrunken. Wie passt das zusammen? Gott ist unendlich groß, er ist unendlich herrlich, er ist unendlich heilig. Ich glaube, Gott ist so groß, wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nie wirklich erfassen. Johannes Evangelium sagt uns, der Einzige, der Gott je gesehen hat, ist Jesus. Und er hat ihn kundgemacht. Und so glaube ich nicht, dass die Leute da Gott von Angesicht zu Angesicht wirklich gesehen haben. Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder sie haben ihn in einer Vision gesehen, so wie Jesaja es getan hat, oder Hesekiel, die Herrlichkeit Gottes in einer Vision gesehen haben. Zweite Möglichkeit wäre, dass da vielleicht wieder Jesus erschienen ist, wieder so eine alttestamentliche Erscheinung von Jesus. In der Person Jesus steht Gott in Beziehung mit uns, mit den Menschen. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich habe keine starke Meinung persönlich. Ich denke, beides wäre möglich. Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Steig auf den Berg herauf und sei dort. Ist euch das jemals passiert, dass ihr in einer Bibelstunde wart oder in einem Gottesdienst und ihr wart gar nicht wirklich da? Herr sagt zu Mose, steig herauf auf den Berg und sei dort. Sei aktiv, such mich aktiv da, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um dich zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke zu sich. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. 40 Tage und 40 Nächte. Mose hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und er hat sich selbst total vergessen. Ich glaube, der hat nicht gegessen, nicht getrunken. Der war einfach dort beim Herrn. Und später sehen wir, als er runterkam, hat sein Gesicht gestrahlt. Weil er in der Gegenwart Gottes war. Das ist, was mit uns passiert. Wir müssen Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Und da verändert uns Gott, da verändert uns der Herr. Und dann fangen an, unsere Gesichter zu strahlen. Und die Leute sagen, hey, was ist mit dir los? Sagen, hä? Ich kenne da jemanden. Und er liebt mich und er liebt dich. Und es ist wunderbar, in seiner Gegenwart zu sein. Gehen wir auf einen Kaffee, ich erzähle ein bisschen mehr. Können wir Lichter sein in der Welt? Wir können das nicht aus eigener Kraft, wir können das nicht produzieren oder nachmachen. Und wir müssen Zeit mit Jesus, Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Und dann wirkt er in unserem Herzen und er verändert uns. Gut, und nächstes Mal schauen wir uns an, worüber der Herr mit dem Mose da gesprochen hat. Sehen wir dann im Kapitel 25 und die folgenden. Ganz spannend, wo es ums Heiligtum und die einzelnen Gegenstände, viele Bilder auf Jesus sind.